Neulich kam eine 8-jährige Enkeltochter von der Schule nach Hause und war tief betrübt. Eine Mitschülerin hatte mit Nachdruck, ja beinahe zornig verkündet, dass das Christkind tot sei. Zunächst verstand ich nicht ganz, wie die Mitschülerin zu einer solchen Aussage kommen konnte. Über einige Umwege erfuhr ich dann, dass die Mutter dem Kind erklärt hatte, dass Jesus schon lange tot sei. Kein Wunder, dass das Kind dann eine solche Assoziation aufbaut. Jesus ist das Christkind, Jesus ist tot, also ist auch das Christkind tot. Aber seien wir doch einmal ehrlich, wer glaubt denn noch von den Erwachsenen an das Christkind? Der Weihnachtsmann mit all seinen Geschenken hat jedes Jahr von neuem Hochkonjunktur. Siehe Kaufrausch zu Weihnachten. Obwohl der am wenigsten etwas mit dem Sinn von Weihnachten zu tun hat. Böse Zungen meinen, er ist nichts anderes als eine Erfindung der Getränkeindustrie, insbesondere von Coca-Cola. Nun gut, er hat Ähnlichkeit mit dem Nikolaus, Nikolaus von Myra, seines Zeichen Bischof, der am 6. Dezember im 4. Jahrhundert nach Christus starb. Wahrscheinlich wurde die äußere Erscheinung von Nikolaus ein wenig auf den Weihnachtsmann übertragen. Aber selbst der Gedenktag von Nikolaus ist der 6. Dezember und eben nicht Weihnachten. Wer also Weihnachten feiert, der müsste sich als erstes mit dem Christkind befassen. An das Christkind ist schwer zu glauben, zumindest aus Sicht der Erwachsenen. Es ist ein wenig wie mit den Märchen, die schiebt man auch lieber den Kindern zu, weil man die darin vorkommenden Wunderdinge als vermeintlich aufgeklärter erwachsener Mensch nicht mehr für voll nimmt. Die Kinder jedenfalls tun es noch und verstehen sie auf ihre Weise. Das allerdings ist das Problem unserer Zeit. Die Erwachsenen versuchen alles historisch zu begründen oder zu verstehen, beziehungsweise nur das für echt zu halten, was ihre äußeren Augen und Ohren sehen und hören können. Aber ist es nicht so, dass man nur das sieht und hört, was man auch sehen und hören will? Daher ist es vollverständlich, dass das Christkind tot ist, wenn sein Träger Jesus nicht mehr lebt. Aber war das wirklich die Aussage eines der größten Menschheitslehrer mit Namen Jesu, dass diese kindliche, königliche, göttliche Kraft, das Christkind, die Christuskraft, das Allerinnerste, das Allerhöchste, oder welche Terminologie auch immer sie dafür verwenden mögen, nur in ihm selbst vorhanden ist? Das würde doch keinen Sinn ergeben, wenn nicht jeder Mensch in sich diese Kraft entdecken und entfalten könnte. Wir sind keine armen Sünder, und Jesus kam auch nicht als Erlöser. Er wird die Welt nicht erlösen wollen, dürfen oder können, sondern er kam als Mensch, der seine Mitmenschen erleben ließ, in einer Zeit, in der sie offen dafür hätten sein können, dass auch sie mit Hilfe ihrer innersten Kraft das und noch viel mehr vollbringen werden, was er selbst tat. Ob die Menschen damals wirklich offen waren oder heute sind für ihr inneres Königreich oder wie immer man diesen höchst spirituellen Zustand sinnbildlich auch nennen mag, ist schwerlich zu glauben, in Anbetracht der Anstrengungen und Ablenkungen, die man seit über 2000 Jahren nach der Geburt des Christkinds immer noch unternimmt, um ja nicht an etwas glauben zu müssen, was man nicht mit den äußeren Sinnen wahrnehmen kann und was jeglicher wissenschaftlicher Vernunft widerspricht. Nebenbei bemerkt, welcher Wissenschaft? Mit der Wissenschaft, die alles Dingliche analysiert, seziert und teilt? Wie kann eine solche nach außen gerichtete materielle Wissenschaft jemals die unergründliche Tiefe der Seele entdecken, geschweige denn des lebendigen, allumfassenden Geistes? Müsste es dafür nicht auch einen adäquaten Weg oder eine Art Wissenschaft geben, die mit geeigneten Mitteln diese mehr inneren Dimensionen erkundet? Vermutlich verwendet auch niemand einen Hammer, um eine Schraube aus einem Stück Holz zu ziehen, wenn er einen Schraubendreher zur Hand hat. Ach ja, Weihnachten ist ja auch das Fest der Liebe. Hat nicht jener große Menschheitslehrer unter anderem den Satz geprägt, liebe deine Nächsten wie dich selbst? Dieser Satz ist nicht nur zu Weihnachten aktuell, sondern kann und sollte jederzeit im Kleinen und Großen praktiziert werden. Und das muss nicht unbedingt durch ritualisiertes Geschenkeverteilen zu Weihnachten geschehen. Selbst wenn nicht wenige Zeitgenossen gerade in dieser Zeit ein mitfühlendes und liebevolles Herz zeigen, so stirbt dies meist wieder nach den Weihnachtstagen zugunsten von Egoismus, Macht und Gier. Nichts ist so, wie es scheint, heißt es im nachfolgenden Podcast-Märchen. Was ein junger Schäfer für Abenteuer auf sich nehmen muss, um schließlich sein inneres Königreich zu finden und wie er damit anderen hilft, ihr eigenes inneres Königreich zu entdecken, hören Sie jetzt in der Rabenbirke. Ein alter König hatte keinen Nachfolger. Seine Frau war ihm schon sehr früh gestorben und hinterließ ihm keine Kinder. Er grübelte lange darüber nach, wer nun aus seinem Volk dieser verantwortlichen und zuweilen recht schwierigen Aufgabe gewachsen wäre. So ließ er eines Tages eine alte weise Frau zu sich kommen, die ihm Rat bringen sollte. Als sich die Alte die Sorgen des Königs angehört hatte, fing sie an zu erzählen. In einem fernen Land steht eine himmelhohe Birke. Sie überragt alle anderen Bäume und ihre Krone reicht weit in den Himmel hinein. Niemand kann sie ersteigen, denn ihre Rinde ist so glatt, dass jeder abrutscht, der hinauf möchte. Wie alt sie ist, weiß niemand. Um diese Birke fliegen 7 Raben, und wenn sie der Erde zu nahe kommen, sind sie kohlrabenschwarz. Fliegen sie aber höher, dann werden sie grau, und wenn sie sich dem Himmelslicht nähern, wird ihr Gefieder blendend weiß. Die Birke ist ständig in Bewegung. Wenn die Raben der Erde am nächsten sind, dann schüttelt sie sich besonders wild. Kommen sie aber dem Himmel zu nahe, so fängt die Birke ebenso an, sich gefährlich hin und her zu bewegen. Je tiefer oder höher die Raben fliegen, desto wilder bewegt sich der ganze Baum. Fliegen die Raben aber in der Mitte, so verhält sich die Birke ruhig und die Raben sind schwarz, grau und weiß zugleich. Lasst nun alle jungen Männer im Land zu euch kommen und stellt ihnen folgende Aufgabe. Wer den Baum findet und das Geheimnis der Rabenbirke entschlüsseln kann, der soll euer Nachfolger sein. Der König dankte der Alten für diesen weisen Rat und ließ sogleich im ganzen Land bekannt geben, dass derjenige, der das geheimnisvolle Rätsel entschlüsseln könne, sein Nachfolger und König werden sollte. Viele junge Männer kamen und versuchten ihr Glück, aber da sie alle nur an den Reichtum und die Macht dachten, die sie als Herrscher über ein solch großes Land haben würden, verirrten sie sich auf ihrer Suche und kamen nicht wieder. So verging die Zeit. Immer weniger wollten das Geheimnis dieses seltsamen Rabenbaumes ergründen, und die Sorge über die Nachfolge des Königs wurde von Mal zu Mal größer. Nun müsst ihr wissen, dass niemand den Weg kannte in dieses sonderbare Land, in dem die geheimnisvolle Birke stand. Kein Weg, kein Steg und auch kein Wegweiser führten dahin. Es brauchte keine Mauer, keine Grenzen, kein Tor und keine Türe, die es schützen mussten, da nur derjenige den Zugang fand, der mit liebendem Herzen Vertrauen und Mut sich auf den Weg machte. Eines Tages kam ein junger Schäfer mit seiner Herde in das Königreich und hörte von dem Aufruf, den der König im Land verkünden ließ. Sogleich bat er die Wachen an dem Burgtor, sie mögen ihn doch einlassen und vor den König bringen, denn er wäre der Rechte für diese Aufgabe. Die Wachen aber lachten und spotteten über den armen Schäfer, der in zerlumpten und schmutzigen Kleidern vor ihnen stand und nicht mit einem Prinz zu vergleichen war, der im schönsten Sonntagsgehrock um königliche Audienz bat. Sie lachten ihn aus und schließlich schrien sie, »Mach, dass du fortkommst, du dummer und nichtsnutziger Viehtreiber, sonst hetzen wir die Hunde auf dich!« Der Schäfer ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen, und es dauerte nicht lange, da hörte man schon die ersten Hunde gefährlich die Zähne fletschen. Da sich aber diese Unruhen nahe des königlichen Schlafgemachs abspielten und es noch recht früh am Tage war, öffnete der König mürrisch über diesen Ärger und noch halb schlaftrunken das Fenster und wünschte Aufklärung über diesen ungebührlichen Lärm. Als ihm die Wachen das Anliegen des Schäfers mitteilten, war er keinesfalls erbost darüber. Ja, er freute sich sogar, dass wieder ein junger Mann dieses schwierige Rätsel lösen wollte. Es war ihm auch einerlei, wie der Schäfer aussah, denn mittlerweile hatte er erkannt, dass der äußere Schein gewaltig trügen konnte. So machte sich der Schäfer gleich auf den Weg, um dieses Land mit der geheimnisvollen Rabenbirke zu finden. Er war schon lange unterwegs und kam in einen dunklen Wald. Als er mitten darin war, begegnete ihm doch eine seltsame alte Frau, die schleppte einen Sack auf dem Rücken mühsam den schmalen Pfad hinauf. Der Junge fragte sie sogleich, ob er ihr beim Tragen helfen dürfe. Die Alte lächelte verschmitzt und dankte dem Jungen für seine Hilfe. Wie der aber den Sack auf seine Schultern nahm, da war es ihm, als schleppe er 1000 Wackersteine mit sich herum. Mit jedem Schritt, den er tat, wurde der Sack sogar noch schwerer. Endlich gelangten sie hoch oben am Berg bei der armseligen kleinen Hütte der Alten an, und an der Eingangstüre stand ein kleiner Spruch, der ins Holz geschnitzt war. »Nichts ist so, wie es scheint.« Die Alte bat ihn herein und ließ ihn den Sack abstellen. Keuchend, schwitzend und mit letzter Kraft stellte dieser den Sack auf den Tisch. Dann setzte er sich erschöpft auf einen Stuhl und sprach, »Gute Frau, euer Sack ist ja so schwer, als hättet ihr darin alle Steine gesammelt, die ihr unten im Tal am Ufer des Baches gefunden habt.« Da schmunzelte die Alte, setzte sich zu dem Jüngling an den Tisch und sprach, »Höre, mein Jüngchen, in diesem Sack befinden sich alle schweren, trüben Gedanken und lähmenden Ängste, die du in deinem Leben hattest. Schau hinein, und du wirst erkennen, wer du wirklich bist.« Als der junge Schäfer den Sack öffnete und hineinschaute, staunte er nicht schlecht. Der Sack war leer. Es war nichts anderes darin als Luft, und er war plötzlich so leicht wie eine Feder. Darauf sprach die Alte, »Ich weiß, was du suchst, und da du mir so selbstlos geholfen hast, möchte auch ich dir helfen. Siehst du diese kleine Türe hier? Sie mag wohl unscheinbar und hässlich aussehen, aber lass dich nicht täuschen. Geh hindurch, und du wirst finden, was du suchst.« Der junge Schäfer dankte der Alten von Herzen und öffnete ganz vorsichtig die kleine Türe. Da fiel auf einmal ein helles Licht in die Stube, und wie er nach draußen schaute, sah er eine wunderschöne Wiese, und in der Ferne erkannte er bereits die mächtige Birke mit den 7 Raben. Majestätisch und riesengroß stand die schneeweiße Birke auf der Wiese. Ihre Äste verloren sich in den Wolken, und um sie herum flogen die 7 Raben, aufgeregt hinauf und hinunter. Die Birke hingegen kam nicht zur Ruhe und schwankte wild und gefährlich hin und her. Das wiederum machte die Raben noch rasender, und laut krächzend umflogen sie die Riesenbirke, einmal nach oben und einmal nach unten. Und so waren sie einmal tief schwarz, dann grau und ein andermal schneeweiß. Der junge Schäfer wusste zunächst nicht so richtig, was er tun sollte, und noch weniger, wie er das Geheimnis der Rabenbirke entschlüsseln konnte. Vorsichtig und ängstlich schlich er um dieses gefährliche Geschehen herum. Aber wo er auch stand, nirgends fand er einen Hinweis, wie er dieses Rätsel lösen konnte. Plötzlich fielen ihm die Worte ein, die über der Hüttentüre der Alten standen. »Nichts ist so, wie es scheint.« Da verlor er seine Angst und näherte sich mit großer Achtung der wilden Birke. Als er ganz nahe war, wurde der Baum ruhiger, und wie er seine beiden Hände der Birke sanft auf die schneeweiße Rinde legte, beruhigte sie sich gänzlich. Selbst die Raben, die nun schwarz, grau und weiß zugleich waren, flogen auf halber Höhe ganz ruhig und gleichmäßig um die Birke herum. Wie er nun eine Weile so dastand, hörte er eine Stimme. Ob diese nun aus der Ruhe seines Innersten kam oder direkt von der Rabenbirke, das vermochte er nicht zu sagen. Sanft und leise sprach sie zu ihm. »Ich bin der Baum des Lebens. Die Raben sind die Seelen der Menschen. Je höher sie fliegen, desto weiter entfernen sie sich von ihrer Aufgabe auf Erden. Fliegen sie aber zu tief, so vergessen sie den Sinn ihres Lebens und schließlich ihr Lebensziel. Nur in der goldenen Mitte ist es ihnen möglich, das Geheimnis des Lebens zu ergründen und alle Dinge mit Gelassenheit und Vertrauen zu meistern.« Plötzlich spürte der Junge eine solche Leichtigkeit in seinem Herzen, dass er vor Freude und Glück gewaltige Luftsprünge hätte machen können. Er verneigte sich dankend vor dem Baum und verabschiedete sich. Der Weg zur Hütte der Alten war kurz, und als er diese über die Hintertüre betrat, war die Alte verschwunden. Eine Weile suchte er noch nach ihr, aber er konnte sie nirgends finden. Schließlich verließ er die Hütte durch jene Türe, durch die er auch gekommen war, und über der das sonderbare Sprüchlein stand, »Nichts ist so, wie es scheint.« Und der zuvor so mühsame Weg, auf dem er den sonderbaren Sack der Alten hinaufgeschleppt hatte, war nun ganz leicht zu begehen. Wie er nun so beschwingt ins Tal hinabstieg, wollte er noch einmal einen Blick zurück auf die Hütte der Alten werfen. Als er sich aber umschaute, war sie verschwunden, und er konnte nur noch den Gipfel des Berges erkennen, über dem gerade die Sonne aufging. Schließlich fand er mühelos seinen Weg aus dem Wald heraus und erreichte in Kürze das Königsschloss. Diesmal jedoch ließen ihn die Wachen sogleich zum König vor, und als jener die Worte vernahm, die der Junge bei der Rabenbirke gehört hatte, wusste er sogleich, dass diese des Rätsels Lösung waren und ihr Geheimnis offenbarten. Der König umarmte freudig den jungen Schäfer und nahm ihn an Sohnes Statt an. Es verging nur eine kurze Zeit, dann wurde der Schäfer zum Nachfolger des Königs ernannt und schließlich selbst gekrönt. Und wie ich hörte, fand der junge Schäferkönig auch bald eine wunderschöne, kluge und warmherzige Frau, mit der er glücklich und zufrieden lebte. Sie bekamen viele Kinder und regierten gemeinsam ihr Königreich in Liebe und Weisheit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sitzen sie auch noch heute auf ihrem Thron und freuen sich auf jeden Menschen, der seine königliche Natur in seinem eigenen Reich von Herzen zu leben wünscht. Denn, sag doch selbst, gibt es nicht unzählige Königreiche unter den Menschen, die nur darauf warten, mit Liebe und Weisheit ergriffen zu werden?